Inselvolk.
Die friulanischen Ortschaften Diemau, Dischelwang und Sauris-Zahre wurden im Hochmittelalter von Familien aus Kärnten und Tiroler Tälern begründet. Diemau, vermutlich von Bergleuten aus dem Kärntner Gelter sowie einer Gegend am Weißen See. Sauris von Siedlern aus einem Gebiet zwischen dem Bustertal, dem Lesachtal und dem oberen Trautal. Wer heute die beiden Sprachinseln südlich der Karnischen Alpen besucht, mag überrascht sein, wie gut sich die deutschen Dialekte bis in die Gegenwart erhalten haben. Die über Jahrhunderte hinweg konservierten Sprachen geben Einblicke in längst vergangene Kärntner bzw. Tiroler Sprachpraxen, welche wiederum Rückschlüsse auf Lebensformen vor über 700 Jahren zulassen. Es sind die älteren Dorfbewohner, die das Dischl, Bongarische und Zarische noch beherrschen, bei den jüngeren gehen die Kenntnisse der deutschen Dialekte allmählich verloren. Italienisch und Friulanisch setzen sich immer mehr als Alltagssprache durch, zumal die jüngere Generation überwiegend in den benachbarten friulanisch- und italienischsprachigen Orten Arbeit findet. Die Bewohner der eigentlich dreisprachigen Sprachinseln sehen sich in erster Linie als Italiener, die ihrem Dafürhalten nach einem für Auswärtige unverständlichen Dialekt sprechen. Ihr wichtigster Bezugspunkt ist das Dorf. Dem deutschen Kulturkreis fühlen sie sich nicht zugehörig. Die Akteure der örtlichen zarischen oder tischl-bongarischen Kulturvereine wenden sich mitunter sogar demonstrativ gegen die Zugehörigkeit zum deutschen Sprachraum. Der Kulturgeograf und Migrationsforscher Ernst Steinecke vertritt die Ansicht, dass die vereinzelt auftauchenden standarddeutschen Bezeichnungen weniger aus Rückbesinnung auf die ethnischen Wurzeln erfolgen, sondern eher aus Dankbarkeit für die österreichische Hilfe zur Stärkung der Deutschsprachigkeit bzw. des Tischl-Bongarischen und des Zarischen. So wurde 2015 eine Kärntner Delegation mit dem Obmann des Kärntner Heimatdienstes Josef Fellner an der Spitze in Dischelwang auch auf Hochdeutsch begrüßt. Offensichtlich fühlte sich der Lehrkörper der Volksschule Dischelwang dazu verpflichtet, hatte der Kärntner Heimatdienst doch die Finanzierung eines erweiterten Deutschunterrichts der Sprachinsel-Volksschule für ein Jahr übernommen. Die deutschen Sprachinseln haben immer wieder das Interesse deutschnational gesinnter Sprachforscher und Organisationen geweckt. So führt die deutschsprachige Wikipedia als einzigen Einzelnachweis zu Diemau die rechtsextreme österreichische Landsmannschaft an, auf deren mit dem Eintrag zu Diemau verlinkter Webseite die Besucherinnen sofort auf die Zeitschrift der Eckart stoßen, die laut Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes durch revanchistische und ausländerfeindliche Inhalte gekennzeichnet ist. Die Hingabe, mit welcher sich rechtsextreme Repräsentanten den deutschen Sprachinseln zuwenden, hat, wie gesagt, Tradition. 1892 veröffentlichte der Tiroler Alpinist Julius Bock eine Reisebeschreibung über seine Wanderung durch die deutschen Sprachinseln in Welschtirol und Italien mit besonderer Berücksichtigung der Enklaven Dischelwang, Sauris und Bladen. Italienisch Sabada, Friulanisch Sabade oder Bloden, Blodnerisch Bloden, Deutsch Bladen oder Pladen. Eingangs weist Bock darauf hin, dass, Zitat, mit dem jetzt immer lebhafter erwachenden deutschen Volksbewusstsein sich auch die Teilnahme an dem fernen Schicksale unserer Stammesgenossen steigert. Umschlossen von einem dichten Gürtel, anderssprachiger hätten diese sich ihre deutsche Muttersprache bis zum heutigen Tag wacker bewahrt. Unterwegs erfreute er sich an den deutschen Liedern der Dischelwanger Mädchen, lauter von Gesundheit und Kraft strotzenden Gestalten mit echt germanischem Typus. Immer wieder traf der Wandersmann auf hart arbeitende Frauen, die schwere Heu- und Holzlasten zu tragen hatten und ihm zu verstehen gaben, dass sie sich schinden müssten wie die Hunde. Sobald sie sich ihrer Lasten entledigt hatten, hätten die Tischlwangerinnen zum Strickzeug gegriffen, um, zur Verblüffung des Schreibers auch im Gehen, den ein oder anderen Strumpf zu stricken. In Zare, begegnete der Tiroler erneut junge Frauen, die mit Käseladungen von bis zu 50 Kilogramm auf dem Rücken unterwegs waren oder schwere Holzscheiter für wenig Centesimi Entlohnung nach Ampezzo trugen. Box Lapidara, Kommentar: Die Zara-Frauen sind eben eine harte Arbeit, besonders an das Tragen schwerer Lasten und an eine Kost einfachster Art gewöhnt. Bemerkenswert erschien ihm der Umstand, dass der deutsche Dialekt besonders von den Weibern mit einer verhältnismäßigen Reinheit beherrscht wird, sodass dieser seiner Meinung nach noch in den Familien ihrer Enkelkinder in 2 oder 3 Jahrhunderten gesprochen werde. Wenige Jahrzehnte später glaubten die Nationalsozialisten in der Gegend der deutschen Sprachinseln Zare, Dieschelwang und Bladen einen besonders hohen Anteil nordischen Blutes auszumachen. Die Schlagzeile der Illustrierten Kronenzeitung vom 3. August 1943 lautete deshalb auch: Italiener mit blonden Haaren. Im dazugehörigen Bericht zitiert das Blatt eine in den Mitteilungen der Wiener Geographischen Gesellschaft erschienene Publikation, der zufolge der bayerische Einfluss im Tal des Tagliamento ehemals beträchtlich gewesen sein soll. Um 2012 untersuchte eine international besetzte Forschergruppe, bestehend aus Biologen, Medizinern und Anthropologen, die Bewohner von Sauris, Dimau und Zapada, ziemlich spät dafür, dass die Populationsgenetik bereits in den 1980er Jahren groß in Mode gekommen war. Anhand derartiger Untersuchungen an isolierten Gesellschaften, die zur Freude der Forscher angeblich ein lebendes Labor darstellten, glaubten die Anthropologen, wissenschaftliche Erkenntnisse über die menschliche Evolution gewinnen zu können. Allein in Sauris, Dimau und Zapada wurden über 150 Personen Speichel- und Blutproben entnommen, anhand derer Näheres über die Herkunft und Verbreitung der Sprachinselpopulation herausgefunden werden sollte. Schon im Frühjahr 2010 wurden die Ergebnisse eines mehrjährigen Projektes zur Erstellung eines Parco Genetico del Friuli Venezia Giulia der italienischen Öffentlichkeit präsentiert. Dabei wurden unter anderem die Bewohner der Ortschaften Ileccio, Sauris, Resia und Clauzetto genetisch vermessen. Der Erkenntnisgewinn war ein fragwürdiger. Nach Abschluss der Auswertung von Mundabstrichen und Blutproben meldete der Messaggero Veneto am 25. April 2010, dass die Resianer zur Erleichterung des örtlichen Bürgermeisters keine slawischen Wurzeln hätten. Der aus Klagenfurt gebürtige Eberhard Kranzmeier war einer jener Wissenschaftler, die sich seinerzeit bereitwillig in den Dienst der nationalsozialistischen Eroberungspolitik gestellt hatten, welche sie mit ihren vermeintlich wissenschaftlich fundierten Exposés zu legitimieren versuchten. Immer wieder übertrug Kranzmeier sein Konzept von der kulturellen Überlegenheit der deutschen Kultur auf seine linguistischen Forschungen. 1943 erschien seine Publikation »Das Volk der Friauler«, in welcher aufgezeigt werden sollte, dass Friaul nicht italienischer Volksboden sei. Außerdem galt es, den angeblich tiefgreifenden deutschen Einfluss auf das Leben der Friauler nachzuweisen und, so der Historiker Michael Wedekind, das Bild eines mit dem deutschen Kulturkreis eng verbundenen Volkes zu entwerfen. Man möchte meinen, dass Kranzmeier nach 1945 seine wissenschaftliche Reputation verwirkt hätte. Doch das Gegenteil war der Fall und er machte eine außerordentlich steile universitäre Karriere. Zudem war er die graue Eminenz des 1972 in Wien gegründeten Vereins der Freunde der im Mittelalter von Österreich aus besiedelten Sprachinseln. Die langjährige Vereinsvorsitzende der Sprachinselfreunde, Maria Hornung, versäumte es ebenso wenig wie zahlreiche andere deutschsprachige Namenforscher und Mundartkundler, das Lebenswerk ihres Kärntner Kollegen zu rühmen. 1964 hatte Maria Hornung bei Kranzmeier über die Mundartkunde Osttirols habilitiert. Zuvor schon hatte sie gemeinsam mit Kranzmeier Feldforschung im deutschen Sprachinselgebiet der oberitalienischen 7 Gemeinden betrieben. Damals auch begann sie ihre Forschungstätigkeit in den Sprachinseln Bladen, Sare und Dieschelwang. Hornung tat sich anfangs schwer mit den Autochtonen ins Gespräch zu kommen, war es doch nicht leicht, deren Vertrauen zu gewinnen. So schrieb sie über ihre erste Forschungsunternehmung in Tischelwang im Jahr 1958, dass sie auf die Frage, was macht ihr im Winter, nur zur Antwort bekam, schlafen und Karten spülen. 1980 erhielt Maria Hornung anlässlich ihres 70. Geburtstages von der Kärntner Landsmannschaft ausgerechnet die Georg-Graber-Medaille verliehen, benannt nach jenem Volkskundler Graber, der ein fanatischer Nationalsozialist gewesen war und auch nach 1945 mit seiner kruden Rassentheorien nicht hinter dem Berg hielt. Ein Vergleich des Tischl-Bongerischen mit der Kärntner Variante des Mittelhochdeutschen bestätigt, dass die ersten Siedler aus Kärnten kamen. Gerufen vom Patriarchen von Aquileia, um die reichen Silber- und Bleivorkommen abzubauen. So beschreibt der bayerische Wikipedia-Eintrag zur deutschen Sprachinsel Diemau folgendes. Diemau ist eine Ortschaft im Norden von Friaul. Es gehört zu der Gmor-Baluza und der Provinz Udine. Dazu liegt auf 830 Meter Hächen und es wohnen 521 Leute dort. Die Ortschaft ist ganz in der Nähe vor der österreichischen Grenze, gerade über die Karnischen Alpentrieber auf der anderen Seite vom Blöckenboss. Tischelbong ist eine Sprachinsel, wo Nermann italienisch und Furlanischen auch noch ein alter bayerischer Dialekt geredet wird, Tischelbongerische. Paolo Santonino beschrieb in seinen Reisetagebüchern, verfasst in den Jahren 1485 bis 1487, den Weg, der ihn als bischöfliche Begleitperson von Venzone über Diemau und den Blöckenpass hinunter nach Mauthen führte. Die 37 Kilometer lange Strecke von Venzone nach Diemau konnte an einem Tag überwunden werden. Die Zeit für ein Mittagessen in Tolmezzo und eine Rast in Paluzza mit eingerechnet. In der Ebene erreichte die Kutsche eine durchschnittliche Reisegeschwindigkeit von 5 km pro Stunde. In Diemau, wo die Reisegesellschaft übernachtete, zeigte sich Santonino sehr beeindruckt vom neu erschlossenen Silberbergwerk. In den Sommermonaten verdingten sich die Männer von Diemau seit jeher vorwiegend als Holzarbeiter, Maurer und Steinmetze im deutschsprachigen Ausland. Ab 1947 fanden viele der arbeitsfähigen Männer des Ortes Arbeit im luxemburgischen Erzminen. Innerhalb weniger Jahre zogen über 100 Familien nach Luxemburg. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts vernahm man neben den drei gewohnten Sprachen dann noch den ein oder anderen von Rückwanderern aus der Ferne mitgebrachten Galizismus. Die Arbeitsmigration dauert bis heute an. Die erwerbstätige Bevölkerung pendelt hauptsächlich nach Tolmezzo zur Arbeit oder sie überquert in geringerem Ausmaß täglich den Blöckenpass, um in der Holzindustrie Kötschach-Mautens zu arbeiten. Heute ist das Ortsbild italienisch, die Kultur aber eine Altkärntner Tradition mit friolanischen Einflüssen. Die Namen der traditionellen Gerichte klingen vertraut. Necklern, Gnox oder doch Gnocchi, Blenter in Tischelwang, Blenden im Geiltal. Im Ort gibt es die dreisprachige Zeitung A so geht's und kein Teufel versteht's, so geht's und kein Teufel versteht's. Die Tischelbongerer Birchlern pflegen die alte Sprache ebenso wie der örtliche Chor und ein Kulturverein. Mit dem Baterbuch von Tischelbong bekam die Sprachinsel sogar ein eigenes Wörterbuch für Ola der Leid vor Tischelbong. Durch spracherhaltende Initiativen will man die Wurzeln und damit die Identität der Bewohnerinnen von Diemau bewahren. Die Kinder lernen alle drei Sprachen und surfen im Internet, wo sie auch Sendungen in ihrer althergebrachten Sprache hören können. Trotz vieler Bemühungen fehlen im Ortsbild von Tischelwang außer einem Hinweisschild zum Weinverkauf deutsche Aufschriften. Auf dem Haus mit der Nummer 37 erinnert eine Inschrift an den Hirten Johann Mantel, welcher bei den Schaf- und die Geiß halten über die Felsen herabgefallen ist. 1871 beschrieb der Ethnologe und Sprachwissenschaftler Angelo Aboy das Gebiet von Sauris folgendermaßen. Es gibt keine gebirgigere Stätte und auch keine, die weiter von menschlichen Gemeinden entfernt wäre als Sauris. 17 Kilometer nördlich von Ambezzo liegt das höchstgelegene Dorf der Cania. Eigentlich sind es zwei Dörfer, Sauris di Sopra und Sauris di Sotto, also Ober- und Unterzare, besser noch Plotzen und Dorf. Die ersten Siedler kamen um 1250 aus den Kärntner und Tiroler Grenztälern ins Land. Über Jahrhunderte war der Ort durch die unzugängliche Felsschlucht, durch die der Torrente Lumiai fließt, isoliert. Die Abgeschiedenheit verhinderte kulturelle Einflüsse von außen, Teile der ursprünglichen Kultur blieben so bis in die Gegenwart erhalten. Die Mundart, Architektur und der Räucherspeck. Sprachwissenschaftler sehen in der Dialektkoseform Kla Katica für kleiner Katica für Knabe die Bestätigung, dass zumindest ein Teil der Bewohner von Sauris ursprünglich aus dem Gebiet von Katic in Osttirol stammte. Ebenso lässt der Hausname Tilger die Annahme zu, dass andere Siedler wiederum aus der Gegend um Tillerch hierher gezogen waren, werden doch die Bewohner dieses Lesachtaler Ortes heute noch Tilger genannt. So abgeschieden die Sprachinsel auch war, ihre Bewohner zogen seit jeher als Arbeitsmigranten außer Landes. Vor allem im Laufe des 18. Jahrhunderts mehrten sich die Hinweise, dass zarische Weber verstärkt in den Ebenen Friauls und Venetiens Arbeit suchten und fanden. Sie verließen ihr Gebirgsdorf im Oktober oder November und blieben bis Juni weg. Die Jüngsten unter ihnen waren oft gerade einmal 12 Jahre alt. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts stieg die Einwohnerzahl sprunghaft an. Verursacht hatte diese Bevölkerungszunahme die Einführung des Kartoffelanbaus und die Intensivierung der Viehzucht. Viehzucht und Milchverarbeitung anstelle von Feldwirtschaft machte die Ortsbewohner jedoch zunehmend vom Ausmarkt abhängig. Der lokale Schriftsteller Fulgentio Schneider beschrieb, dass Menschen in langen Reihen wie Prozessionen knapp nach Mitternacht von Zare mit entzündeten Lichtern zur Erhellung des schwer zu überwindenden Berges Burra loszogen, ungeachtet der Kälte und des Schnees, da die Notwendigkeit sie zwang, jeglicher Gefahr zu begegnen, um sich ein wenig Getreide zu beschaffen und speziell auch, um die Händler von Ambezzo zufriedenzustellen, die anmaßend auf die Butterlieferung warteten. Die Bedingungen besserten sich, als zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwei Genossenschaftsmolkereien und die Konsum- und Produktionsgenossenschaft 1920 gegründet wurden. Mit ihnen gelang es, ein gerechteres Vertriebssystem aufzubauen und fairere Preise für die bäuerlichen Produkte zu erzielen. Wie in Timor bemühen sich auch in Sauris einige Unermüdliche um die Erhaltung des Zarischen. In den letzten Jahrzehnten kümmerte sich vor allem die Kirche um die Tradierung des alten Dialekts. Das Pfarrblatt De Zare Reidet, Zare spricht, veröffentlicht seit über 30 Jahren zarische Dichtung und Prosa. Ein gemischter Chor, diverse Kultureinrichtungen, Museen und Bibliotheken gewähren den interessierten Besucherinnen spannende Einblicke in die Geschichte des Ortes. Die Besinnung auf alte Traditionen und die Pflege der deutschen Mundarten, Dischelbongerisch und Zarisch, laufen dennoch Gefahr, von einer ehemals gelebten Volkskultur zu einer überlebten Folklore zu verkommen. Zu Folklorismus und letztendlich doch nur inhaltsleerem Brauchtum, um zumindest den wiederholten Ruf der Touristiker nach Authentizität zu befriedigen. Danke sehr.